Cora Gunderson schritt durch loderndes Feuer, ohne zu verbrennen. Und auch ihr weißes Kleid ging nicht in Flammen auf. Sie war nicht ängstlich, sondern beschwingt. Und die vielen Menschen, die dieses Schauspiel bewunderten, riefen ihren Namen, aber nicht besorgt, sondern mit einem Unterton von Verehrung, sodass Cora zu gleichen Teilen Entzücken und Demut darüber empfand, dass sie unverwundbar gemacht worden war. Dixie, ihr Langhaardackel, weckte Cora, indem sie ihre Hand leckte. Die Hündin hatte keinen Respekt vor Träumen, nicht einmal vor diesem, den ihr Frauchen 3 Nächte nacheinander genossen hatte. Cora war 40 Jahre alt und agil wie ein Vogel. Sie sprang auf, schlüpfte in die knöchelhohen Pelzstiefel, die ihr im Winter als Hausschuhe dienten, und folgte dem watschelnden Dackel durchs Haus. Kurz bevor sie die Küche betrat, glaubte sie plötzlich zu wissen, am Küchentisch würde ein fremder Mann sitzen und etwas Schreckliches würde passieren. Natürlich wartete dort niemand auf sie. Als sie ihrer Gefährtin Wasser und Trockenfutter hinstellte, wischte der langhaarige Dackelschwanz voller Vorfreude über den Fußboden. Bis Cora die Kaffeemaschine gefüllt hatte, hatte Dixie aufgefressen. An der Hintertür stehend, blaffte die Hündin jetzt einmal höflich. Cora trat aus der Wärme des Hauses auf die Veranda. Seit gestern Morgen waren über 30 Zentimeter Schnee gefallen. Mittwoch. Ein Schultag. Obwohl Cora seit 2 Wochen nicht mehr unterrichtete, hatte sie noch immer das Gefühl, sich beeilen zu müssen, um nicht zu spät in die Schule zu kommen. Vor 2 Jahren war sie zu Minnesotas Lehrerin des Jahres gekürt worden. Plötzliche Migräneanfälle von 5 bis 6 Stunden Dauer hatten sie dienstunfähig gemacht. Dixie Bell pinkelte endlich und hinterließ 2 kleine Würste. Als Cora dem Dackel zurück ins Haus folgte, saß ein fremder Mann am Küchentisch und trank Kaffee. Er trug eine Wollmütze. Sein Gesicht war lang, seine Züge waren scharf, sein kalter, blauer Blick direkt. Bevor Cora aufschreien oder flüchten konnte, sagte der Eindringling: »Spiel Manchurian mit mir.« »Alles klar«, sagte sie, weil er plötzlich nicht mehr bedrohlich wirkte. Schließlich kannte sie ihn. Er hatte sie letzte Woche mindestens 2-mal besucht. »Komm her, Cora. Setz dich.« Sie zog einen Stuhl heraus, setzte sich an den Tisch. Obwohl Dixie sonst jedermanns Freundin war, zog sie sich in eine Ecke zurück, um die Szene von dort aus wachsam zu beobachten. »Hast du letzte Nacht geträumt?«, fragte der nette Mann.
»Ja.«
»Wieder den Feuertraum?«
»Ja.«
»War es ein guter Traum, Cora?«
Sie nickte. »Ein Gang durch beruhigendes Feuer, völlig ohne Angst.«
»Heute Nacht wirst du den Traum wieder haben«, sagte er.
Sie lächelte. »Oh gut, das ist ein entzückender Traum.«
»Morgen ist der große Tag, Cora.«
»Wirklich? Was passiert dann?«
»Das weißt du, wenn du morgen aufstehst. Ich komme nicht wieder her.« Er stand auf. »Auf Wiedersehen, du blöde, dürre Schlampe.«
»Tschüss«,
sagte sie.
An einem Sonntagnachmittag im März hatte Jane Hawk, in Notwehr und großer Verzweiflung, einen lieben Freund und Mentor erschossen. 3 Tage später, an einem Mittwoch, als der Nachthimmel mit Sternen besetzt war, die nicht einmal der Widerschein des Lichtermeers in San Gabriel Valley, nordöstlich von Los Angeles, ganz überstrahlen konnte, kam sie zu Fuß zu einem Haus, das sie zuvor vom Auto aus beobachtet hatte. Sie hatte eine große Tragetasche bei sich. Im Schulterholster unter ihrem Blazer steckte eine gestohlene Pistole. Eine Colt Kaliber 45 ACP. Das Villenviertel war ruhig. Ein Zu-Verkaufen-Schild im Vorgarten des Hauses, das ihr Ziel war, ließ darauf schließen, dass es unbewohnt war. Mit einem Entsperrgerät der Marke Lock-Aid, das nur die Polizei verwenden durfte, überlistete Jane das Sicherheitsschloss der Hintertür. Sie öffnete die Tür und horchte in die dunkle Küche hinein. Als sie davon überzeugt war, die Situation im Haus richtig eingeschätzt zu haben, schloss sie die Tür hinter sich und ließ den Riegel einschnappen. Aus der Tragetasche angelte sie eine LED-Taschenlampe und ließ den Lichtstrahl über eine stylische, aber leere Küche gleiten. Sie durchquerte weitläufige Räume, die bar jeglicher Möbel waren. Dies war ein Luxushaus für die obere Mittelschicht in angesagter Wohnlage, aber die Kühle in seinen leeren Räumen weckte in Jane eine Ahnung vom Niedergang der Vorstädte und gesellschaftlichem Verfall. Tatsächlich wurde sie seit fast einer Woche von finsteren Vorahnungen heimgesucht, seit sie wusste, welche Pläne einige der mächtigsten Leute in dieser neuen Welt voller technologischer Wunder für ihre Mitbürger hatten.
Sie stellte ihre Tragetasche am Fenster eines zur Straße hinausführenden Schlafzimmers ab und öffnete den Vorhang einen Spalt weit. Sie studierte nicht das Haus direkt gegenüber, sondern das Nachbarhaus. Dort drüben wohnte Lawrence Hannafin, seit März letzten Jahres verwitwet und kinderlos. Obwohl Hannafin erst 48 war, 20 Jahre älter als Jane, war er vermutlich allein zu Hause. Sie hoffte, dass er nicht ihr Feind werden würde. Als FBI-Agentin hatte sie 7 Jahre lang zur Critical Incident Response Group gehört, die vor allem für die Analystengruppen 3 und 4 ermittelte, die für Verhaltensanalysen von Massenmördern und Serienkillern zuständig waren. In dieser Eigenschaft hatte sie nur 2-mal tödliche Schüsse abgegeben, in verzweifelter Lage auf einer abgelegenen Farm. Vom Bureau beurlaubt, hatte sie in der vergangenen Woche 3 Männer in Notwehr erschossen. Sie galt jetzt als Abtrünnige. Besaß Lawrence Hannafin nicht den Mut und die Integrität, die sein Ruf suggerierte, hoffte Jane zumindest, dass er sie nur abweisen würde, ohne zu versuchen, sie der Justiz zu überstellen. Für sie würde es keine Gerechtigkeit geben. Bedachte man, was sie über bestimmte mächtige Leute wusste, konnte sie bestenfalls auf eine Kugel in den Kopf hoffen. Sie besaßen die Mittel, ihr etwas weit Schlimmeres anzutun. Sie konnten sie brechen, alle ihre Erinnerungen löschen, ihr den freien Willen rauben und sie zu einer gefügigen Sklavin machen. Jane schlief auf dem Teppichboden mit ihrer Pistole in Reichweite. Die Welt ihrer Träume war ein reich schwankender Schatten in silbrig-blauem Dämmerlicht, durch das sie vor böswilligen Gestalten flüchtete, die einst Menschen gewesen, nun aber für die Jagd programmierte Roboter waren, deren Blick bar jeglicher Gefühle war. Ihre Armbanduhr weckte sie 1 Stunde vor Tagesanbruch. Sie beobachtete Hannafins Haus durch ein kleines Fernglas. Wie auf Facebook nachzulesen war, joggte Lawrence Hannafin jeden Morgen 1 Stunde lang. Und als das erste Licht des kommenden Tages den Himmel im Osten rosig färbte, trat Hannafin aus der Haustür. Jane machte sich an die Arbeit. Ein weiterer Wintermorgen in Minnesota. Im Schlafanzug bereitete Cora Gunderson ihr Frühstück zu. Toast mit Butter, Rührei und Nuskis Bacon, dem besten Frühstücksspeck der Welt. Am Küchentisch las sie die Zeitung, während sie aß. Ab und zu brach sie ein Stück Bacon für Dixie ab, die geduldig neben ihrem Stuhl wartete. Cora hatte wieder geträumt, sie schreite unversehrt durch hochlodernde Flammen, während die Leute ihre Unverwundbarkeit bestaunten. Dieser Traum war erhebend und sie fühlte sich gereinigt. Weil ihr noch mehrere Stunden blieben, bevor sie in die Stadt fahren musste, um zu tun, was getan werden musste, schlug sie ihr Tagebuch auf. Ihre Handschrift war fast so ebenmäßig wie die einer Schreibmaschine und der Text füllte eine Zeile nach der anderen. Nach 1 Stunde klappte sie es zu und briet sich noch eine Portion Bacon, nur für den Fall, dass sie nie mehr welchen bekommen würde. Jane klingelte 3-mal. Keine Reaktion. Sie führte den dünnen, flexiblen Lockade Dietrich ins Sicherheitsschloss ein und betätigte 4-mal den Abzug, bis alle Stifte hochgedrückt waren. Die angesagte Wohnlage, das große Haus und die elegante Einrichtung sprachen gegen ihre Hoffnung, Hannafin könnte ein gegen Korruption gefeiter Journalist sein. Er arbeitete bei einer Zeitung und heutzutage, wo Zeitungen langsam ausstarben, bekamen ihre Journalisten, selbst die einer wichtigen Tageszeitung in Los Angeles, keine dicken Gehälter. Aber Hannafin hatte 50 Sachbücher geschrieben, von denen 3 mehrere Wochen lang in der Bestsellerliste gestanden hatten. Am Vortag hatte Jane von einem Computer in einer Bibliothek in Pasadena aus mühelos Hannafins Provider geknackt und festgestellt, dass er nicht nur ein Mobiltelefon, sondern auch einen Festnetzanschluss besaß, der ihr jetziges Vorhaben erleichtern würde. Nach den Unterlagen der Telefongesellschaft gab es hier außer dem Wandtelefon in der Küche 3 weitere Apparate. Je eines in Hannafins Schlafzimmer, dem Wohnzimmer und seinem Arbeitszimmer. Beginnend in der Küche entfernte sie von allen Geräten die Bodenplatte. Dann baute sie einen Chip ein, der über Funk gesteuert als Infinity-Transmitter oder als Standardwanze arbeiten konnte und schraubte das Gehäuse wieder zu. Der begehbare Kleiderschrank im Schlafzimmer eignete sich gut für ihren Plan, denn seine große Spiegeltür war abschließbar.